Der Parkplatz-Talk ist heute ein Parkhaus-Talk, wie man vielleicht am satten Klang der Tür gehört hat. Denn wir gehen gleich rein in die Elbershallen in Hagen. Wir, das bin ich und der Gregor. Hallo, du bist auch wieder dabei.
Hi, Kai, schön, dich mal wiederzusehen.
Ja, der Gregor, wir zwei gehen jetzt gleich da rein. Aber dann bin ich ein ganz einsamer Host. Denn der Gregor hat bei der Veranstaltung, in die wir gleich reingehen, eine ganz besondere Funktion. Was ist heute dein Job?
Ja, genau. Also ich bin ja, wenn ich nicht gerade mit dir Unternehmen besuchen gehe, dann bin ich Projektkoordinator für das Projekt in der Region Westfalen. Und das Praxisforum, wo wir jetzt hier uns heute treffen, das ist ein Zusammenkommen, wo die, ich sag mal, Akteure aus der Region Westfalen, aus den Bereichen Wissenschaft, Wirtschaft und auch Politik oder Gesellschaft, die sich für das Thema nachhaltige Produktion interessieren, ja, miteinander sich kennenlernen können, netzwerken können, sich vielleicht auch ihre Erfolge, ihre Challenges gegenseitig erzählen, zeigen, vorstellen dürfen. Und wir organisieren das und wir sind ausgebucht. Wir haben 85 Personen, die sich angemeldet haben und dementsprechend natürlich Unternehmen und Forschungseinrichtungen und so weiter, die dahinter stehen. Genau, und die wollen wir miteinander vernetzen und zusammenbringen.
Also es hört sich nach einem richtigen Marktplatz an, und zu so einem Marktplatz, da nehme ich natürlich jetzt mal mein virtuelles Einkaufskörbchen, gehe mit dem leeren Körbchen rein. Was meinst du, werde ich dahinter was drin haben, was gefunden haben auf eurem Praxisforum?
Also Kai, ich bin absolut sicher, dass du mit einem sehr, sehr vollen Einkaufskorb nach Hause gehen wirst und wahrscheinlich ganz viele spannende, inspirierende Gründer- oder Unternehmensgeschichten hören wirst, die Mut machen, sich auf das Thema Nachhaltigkeit in der Produktion einzulassen und vor allem auch, wo man merken kann, ey, das bringt sogar echt einen Vorteil, das bringt ein positives Geschäftserlebnis.
Ich bin gespannt. Los geht's.
Ja, dann let's go.
Willkommen bei 5 vor Grün, dem Podcast aus der Region Westfalen mit spannenden Insights von Menschen mit richtig guten, nachhaltigen Ideen. Und los geht's.
Ja, und damit nochmal willkommen zu 5 vor Grün, dem Nachhaltigkeitspodcast von in die Region Westfalen. Heute, wie gesagt, eine Sonderfolge aus Hagen, aus den Elbershallen, einer ganz alten, traditionsreichen Textilfabrik in Hagen, der Industriestadt Hagen. Und da werden wir auch heute, glaube ich, einiges über, ja, auch über die Tradition von Hagen erfahren. Wie gesagt, ich mache das heute allein, weil der Gregor, der jetzt wieder neben mir steht, heute in einer anderen Funktion ist. Er ist quasi einer der Mitveranstalter von in die Region Westfalen als Projektbetreuer. Gregor, wenn man sowas macht als Einrichtung, als Organisation sowas plant, dann muss ein Hintergedanke sein. Ich unterstelle dann, hat man festgestellt, es gibt vielleicht hier und da noch ein Defizit, ein Mangel, irgendwo fehlt was, läuft noch nicht so richtig. Steckt das dahinter? Was wollt ihr hier anstoßen und bestenfalls vielleicht erreichen?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Letztendlich kriegen wir ganz häufig die Rückmeldung aus der Wirtschaft von UnternehmerInnen, dass es an Möglichkeiten fehlt, wo man zusammenkommen kann, wo man über diese Themen wie nachhaltige Produktion, wie 3D-Druck, wie all das, was damit zusammenhängt, dass man eine Plattform überhaupt erstmal hat. Und oft gibt es ja Leute, die Enthusiasten sind, die Lust haben, etwas zu verändern, aber die kennen sich vielleicht untereinander nicht oder die wissen auch gar nicht oder Projekte untereinander kennen sich nicht. Und genau, hierum geht es jetzt, genau diese Menschen, die wir über das Projekt identifiziert haben, mit denen wir auf verschiedenste Art und Weisen in Kontakt getreten sind, zusammenzuführen und denen die Möglichkeit zu geben, sich kennenzulernen und neue Kooperationschancen zu heben oder zu finden.
Wer sind die Besucher? Du hast gesagt, glaube ich, am Anfang 85 Menschen haben sich angemeldet. Wo kommen die her? Haben die auch wirklich, sag ich mal, Prokura? Können die Aufträge verteilen? Also sind die wichtig, die hier hinkommen und sich die Marktteilnehmer angucken?
Also ich würde sagen, das ist ein Potpourri, könnte man sagen, an verschiedensten Professionen, die sich jetzt hier treffen oder auch Hintergründen. Das heißt, wir haben hier UnternehmerInnen dabei, wir haben hier Entwickler dabei, Entscheider, Leute aus dem Einkauf vielleicht, aber auch einfach Forschende, die sich mit bestimmten Themen auseinandersetzen und vielleicht aus der Richtung einen Input leisten möchten oder an etwas arbeiten, wo man vielleicht jetzt nicht unbedingt dann auf der Ebene arbeitet, dass man oder eine Gemeinsamkeit findet, dass man damit jetzt einen Umsatz erzielt, aber dass man zum Beispiel eine neue Technologie weiterbringen oder entwickeln kann. Also es kann sehr, sehr vielfältig sein, was hier an Kooperationsmöglichkeiten entsteht oder entstehen kann. Und ich würde sagen, das ist jetzt die Vielfalt, die wir jetzt bieten.
Was mich so in den 4 Jahrzehnten, in denen ich jetzt Wirtschaftsjournalismus im Ruhrgebiet mache, immer fasziniert hat, ist, dass da diese tiefen Zusammenbrüche waren, diese wirklich Trauermärsche, wenn Stahlwerke, Zechen geschlossen wurden. Aber wenn ich dann ein paar Wochen später irgendwo in ein Technologiezentrum gehen konnte, zu einer jungen Firma, wo ich wirklich teilweise spleenige, aber sehr, sehr engagierte junge Menschen getroffen habe, die eine Firma gegründet haben. Das wird dann, ist dann selten die nächste Microsoft oder Apple geworden, aber einige haben wirklich einen richtigen Durchbruch geschafft. Und deswegen freue ich mich, jetzt gleich da reinzugehen, denn ich glaube, da sind wieder einige von diesen Ruhrgebietsfirmen, die was immens Wichtiges machen, eben diesen Strukturwandel hinkriegen Richtung Nachhaltigkeit, ökologische Nachhaltigkeit, digitale Nachhaltigkeit. Und ich bin mal gespannt, wen ich da treffe. Ich habe schon gesehen, ich werde vor allem eine richtige Hagener Traditionsbranche treffen. Vielleicht dachte die ist weg, aber die sind wieder da, die Batterieleute. Also es ist wirklich wahr. Die Batterieindustrie, die Batteriewirtschaft hat Hagen nicht endgültig verlassen. Denn es gibt Pure
Battery Technologies.
Ja, den Namen muss man sich merken. Das ist eine einerseits junge Firma, aber ihr habt, Robin Schmitz, schon auch einen durchaus historischen Hintergrund.
Genau, wir sind seit 1935 in Hagen, gehörten lange zu der Firma Warta, die ja auch Batterien hergestellt hat, haben uns dazwischen in andere Geschäftsfelder bewegt und wollen jetzt wieder zurück in den Batteriemarkt, um ja Antriebs- oder Kathodenmaterial für Antriebsbatterien für Autos herzustellen.
Und zwar sauberer, ressourcenschonender als das zurzeit in der State-of-the-Art-Technologie und in den allermeisten E-Autos beispielsweise der Fall ist. Genau. Ihr habt zwei Stränge. Das eine ist sehr, sehr, was sage ich mal, was für Naturwissenschaftler. Da geht es um Nickel, den ihr einsetzen wollt, aber eben ressourcenschonender und günstiger herstellen wollt. Aber was ich viel spannender finde, ist, ihr habt eine Recycling-Technologie. Ihr sagt, Batterien, auch Autobatterien, wenn sie einfach richtig ausgelutscht sind, auch nach einem Second-Life-Use, kann man was mitmachen? Was macht ihr damit?
Genau, wir haben ein Verfahren, um halt aus Erzen eben Nickel zu gewinnen. Und mit dem gleichen Verfahren sind wir auch in der Lage, eben dieses recycelte Material zu verarbeiten. Das hat eben eine gewisse Zusammensetzung mit Nickel, Mangan und Kobalt, was für Autobatterien benötigt wird. Und wir können das in unserem Prozess wieder aufarbeiten, so dass es Nickel, Mangan, Kobalt, Kathoden wieder eingesetzt werden kann in der Batterieindustrie.
Will die Wirtschaft das? Habt ihr das Gefühl, dass da draußen die Branche, die für die ihr zuliefert, bereit sind schon für so etwas?
Ja, das ist so. Also es gibt viele Unternehmen, die alte Batterien aufarbeiten. Es gibt viele Automobilunternehmen, die schon Batterien zur Verfügung stellen, die recycelt werden sollen. Und es bildet sich da, es wird da ein Kreislauf entstehen, der ist gerade im Wachsen. Im Moment ist das Hauptgeschäft eben in China, aber wenn man das in Europa etablieren möchte, muss man das hier aufbauen. Und ja, das wächst gerade. Und unser Vorteil ist, wir können erst aus Primärrohstoffen arbeiten und später immer mehr in den Recyclingmarkt einsteigen.
Du hast gerade das Thema Unabhängigkeit angesprochen. Dieser Strang Recycling-Technologie, da sagst du schon, das ist, da sind eure Partner, mit denen ihr das macht, schon eher hier in der näheren Umgebung.
Ja, in der näheren Umgebung in Deutschland. Das sind im Wesentlichen in Deutschland. Deutschland, Europa, das sind die namhaften Automobilhersteller, mit denen wir zusammenarbeiten. Es gibt viele Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, diese Batterien zu schreddern und für uns vorzubereiten. Und das findet halt in Europa statt. Und damit bleiben diese Metalle in Europa und müssen nicht aus fernen Ländern importiert werden und bleiben hier in unserem Kreislauf.
Diese Veranstaltung heute hier, ihr habt ja viele Gespräche geführt, ihr habt mehr was erzählt, weil es sind ja vielleicht auch Fragen gestellt worden. Waren da Leute bei, wo du sagst, das wird nachwirken, mit denen werde ich mich nochmal unterhalten, die werden entweder Kunde, Lieferant oder was auch immer werden?
Kunde und Lieferant vielleicht nicht unbedingt, es gab ein großes Interesse, weil das halt ein wichtiges Thema im Moment ist. Aber es gibt ja viele Aussteller auch hier, die ja vielleicht Verfahren anbieten, die für uns interessant sein können. Also man wird sich auf jeden Fall vernetzen.
Ja, Robin Schmitz, ja, herzlichen Dank. Und ja, vernetzen heißt das vielleicht eben dann Hagen, vielleicht als Batterie-Akkumulatoren-Standort vielleicht zu neuer Blüte heranwächst. Eine Firma spannender als die andere und dann stutze ich doch ein bisschen. Schlager Industrieofenbau ist auch hier auf dieser Veranstaltung. Und an Industrieöfen, Thomas, da denke ich doch an viel Energie, viel Gas oder viel Strom, der verbraucht wird. Gerade jetzt in diesen Zeiten, ja, ein Riesenthema. Was könnt ihr bieten? Wo setzt ihr an in Richtung ja, Nachhaltigkeit? Also reden wir da über Ressourceneffizienz oder was?
Ja, natürlich, klar. Eine der großen Ressourcen, die wir haben, ist Energie. Und wie du schon gesagt hast, Energie ist teuer und Energie sollte man sparsam einsetzen, denn wir haben auch nicht so viel davon. Wir bauen ja Gasöfen im wesentlichen Teil. Gas ist eine Ressource, die ausläuft über die Jahre hinweg. Also muss man damit vorsichtig umgehen und sie sparen. Und da ist ganz großes Potenzial noch in unserem Kundenklientel hier in Südwestfalen. Haben wir ganz, ganz viele Öfen, die dringend eine Modernisierung oder einen Facelift brauchen, um effizienter zu arbeiten.
Spannender Punkt. Du hast nicht gesagt, die brauchen neun. Setzt ihr da an, dass ihr sagt, wir das Material, sozusagen die metallische Hülle ist ja da, die muss ja nicht neu gekauft werden. Also wo ist da Potenzial? Also verbessern, nicht neu, sondern den alten besser machen, da ist noch was drin?
Also ich vergleiche das mal mit einem Fahrzeug. Ein gebrauchtes Auto schmeißt man ja auch nicht nach 5 Jahren weg und kauft sich ein neues, sondern man achtet darauf, dass man die Beulen ausbeult und vielleicht den Motor mal ein bisschen überholt und vielleicht das ein oder andere neue Tauschelement einsetzt. Einen neuen Stoßdämpfer, wie wir gerade gehört haben, der mal kaputt geht, dann ist der wieder optimal, weil der Prozess ist das Wichtige. Wenn der Prozess sich nicht ändert, kann die Anlage so bleiben. Dann muss sie halt eben nur einfach mal angefasst und modernisiert werden.
Hast du mal ein Beispiel für mich? Wo setzt ihr an? Wo habt ihr beim Kunden zuletzt vielleicht auch wirklich messbar dem einen Vorteil gebracht und damit letztendlich auch der Umwelt, uns allen?
Ja, natürlich, das ist relativ simpel. Wir haben einen Kunden gehabt, der auch bautechnisch gar keine andere Anlage aufbauen konnte, als die, die er da hatte. Wir haben die Anlage dann inspiziert, haben festgestellt, was gemacht werden muss, haben die Ventiltechnik getauscht, haben einen neuen Schaltschrank dazu gebaut, haben die Brenner ausgetauscht, ein bisschen an der Isolierung gearbeitet, den einen oder anderen Flicken auf eine undichte Stelle im Gehäuse gepackt und schon ist der so bei 60% einer Neuanlage und hat eine Neuanlage. So ein Retrofit ist wie neu. Denn der Stahlbau ist im Zweifel egal, was für Brenner in dem brennen und welche Isolierung dahinter steckt. Aber das muss sein. Und was noch viel wichtiger ist, ist der regelmäßige Service und die Pflege und Wartung. Regelmäßig messen und überprüfen. Man kann da auch viele Fördermittel kriegen, wenn man das erhält, was man gerne im Portfolio hat. Und deswegen, es muss nicht immer neu sein.
Alle reden im Moment von Wasserstoff, am besten natürlich von grünem Wasserstoff. Eure Kunden auch. Ist das, wie nah steht das vor der Tür? Wie realistisch ist das?
Wie immer, wenn sowas Neues und Modernes durchs Dorf getrieben wird, springen alle auf. Wasserstoff ist eine Alternative, ja. Er ist aber nicht verfügbar. Und solange er nicht verfügbar ist, können wir ihn nicht verbrennen. Aber wir können natürlich jetzt schon Brenner liefern, die Wasserstoff-ready sind, die also mit einem kleinen Umbau auch in einigen Jahren auf Wasserstoff, 100% Wasserstoff umgebaut werden können. Wir haben das schon gemacht für einen Kunden, haben dort schon einen Ofen entsprechend umgerüstet. Der fährt den jetzt mit Erdgas, ist aber vorbereitet. Und wenn es Wasserstoff gibt, dann braucht er nur umschalten und kann mit Wasserstoff fahren.
Ob wir zwei beiden das noch erleben?
Ja, der Mensch wird immer älter, das weißt du doch.
Du bist ein Optimist. Dankeschön. Thomas Hüttenhain war das von der Schlager Industrieofenbau GmbH. Dankeschön, Thomas.
Gerne.
Ja, das Schöne an so einer Veranstaltung wie diesem Forum ist, dass man alte Bekannte trifft. Nature Compound. Ich hoffe, unsere Podcast-Fangemeinde wird sich erinnern. Es war die Folge 5. Da waren wir in Schwerte. Ja, Sebastian, ihr seid jetzt auch hier wieder. Gibt es etwas Neues? Was ist sozusagen passiert? Ein neues Produkt, das von Nature Compound jetzt erhältlich ist?
Ja, Kai, schön, dass wir uns wieder über den Weg laufen. Freut mich sehr. Ja klar, wir wären nicht unterwegs, wenn wir nicht ständig Neues tun würden. Das ist quasi unsere Mission. Und wir haben gerade ganz frisch eine neue Marke ins Leben gerufen. Wir haben die Lumo gegründet. Und Lumo kann man recht einfach erklären. Bis jetzt kennt ihr uns alle als Compoundeur und als Materiallieferant. Und wir können aber noch viel mehr. Wir können nämlich Spritzgussteile liefern, die wir komplett für unsere Kunden entwickeln und bis zur Serienreife durchbringen und dann nicht abgeben, sondern selber fertigen. Dafür haben wir mittlerweile 2 Spritzgussmaschinen am Standort und entsprechende Kompetenz in der Konstruktion uns dazu geholt, um das zur Zufriedenheit unserer Kunden abbilden zu können. Ergänzt wird das Ganze durch unser klasse Prüflabor, was ihr schon gesehen habt, und auch da eine weitere Personalverstärkung, um da auch einfach den Anforderungen gerecht zu werden. Und insofern ist das schön, dass wir das hier heute einmal zeigen können.
Dich kann ich ja fragen, so eine Veranstaltung wie diese, bringt die was? Wird sich das für euch nachhaltig geschäftsmäßig auswirken? Wenn du darauf zurückguckst, behandelt man hier Geschäfte an? Was bringt euch das als ja immer noch relativ junges Unternehmen?
Ich glaube, das Wichtigste, was man auf so einer Veranstaltung als junges Unternehmen erfährt, ist Bekanntheit. Und das ist das, was wir, glaube ich, brauchen, Bekanntheit in der Region. Und das ist das Wertvolle. Wir wollen gerne mit regionalen Unternehmen zusammenarbeiten. Das sind uns die Liebsten. Wir fahren gerne raus zum Kunden. Und ob da jetzt immer das große gewinnbringende Geschäft bei rumkommt, ist gar nicht so wichtig. Wir wollen coole Leute kennenlernen, coole Geschichten austauschen. Und am Ende kommt da garantiert was bei rum.
Dann auch weiter viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.
Danke, Kai, sehr gerne.
Ja, und das funktioniert in der Realität wirklich mit diesem Netzwerken. Ich habe es nicht gedacht. Ich dachte, das wäre so ein bisschen Management-Sprech, Networking. Ne, und aber ich habe hier zwei lebende Beispiele vor, nämlich den Yannick von ERS Elektronik GmbH und den Sven von Vision Center. Also zwei Firmen, die aber gemeinsam hier einen Stand haben. Weil, jetzt einer muss es erzählen, ihr habt euch nicht bei dieser Veranstaltung, aber mal bei einer anderen ähnlichen Gelegenheit getroffen. Bevor wir reden, was ihr macht, was war das?
Genau. Wir waren letztes Jahr schon, auch im Rahmen von diesem Projekt hier, auf der Messe Maintenance in Dortmund, haben dort ausgestellt. Und dann sind wir dort ins Gespräch gekommen mit der Firma ERS. Die waren als Besucher dort. Und das war der Anfang. Ne? Da haben wir uns kennengelernt und daraus haben sich dann eben zahlreiche Projekte herauskristallisiert.
Yannick, du warst auch damals dabei.
Ja.
Das heißt, was war der Moment? Wie hast du gemerkt, dass das, was Sven und Vision Center machen, für euch hilfreich sein wird? Wie hat es dabei die Klick gemacht?
Ja, also das war, Klick gemacht hat es tatsächlich nicht sofort, sondern die Technologie 3D-Scan ist einfach sehr, sehr, sehr spannend und sehr, sehr, sehr cool anzusehen. Und dann hat Sven so eine kleine Demo gemacht, wo er einen Teil eingescannt hat. Und wir hatten zu diesem Zeitpunkt auch schon Bedarf von mechanischen Teilen, die wir nachbauen mussten für Reparaturen für Kunden. Und dann haben wir gesagt, das ist ja genau das Richtige, damit können wir ja arbeiten. Und so sind wir dann am Ende zusammengekommen, da um mal halt zusammenzuarbeiten.
So, genau, 3D-Scanner, das ist das, was ihr macht. Du zeigst es mir gerade, ne? Hast du sowas in der Hand? Wie genau funktioniert dieses Gerät, dass du da eine Hand hast, du scannst etwas ab, so ein Kunststoffteil, sag ich mal, ein altes, kaputtes, hat sogar eine Macke, eine Lücke, ne? Genau sowas, wie es bei ERS Elektronik dann vielleicht angeliefert wird. Wie funktioniert das, was wir hier gerade sehen?
Ja, das ist ein mobiles Gerät. Ne? Damit kann man optisch mittels Laserstrahlen ein physisches Bauteil digitalisieren. Ne? Man erstellt also einen digitalen Zwilling im Rechner und damit kann man jetzt verschiedene Sachen machen, zum Beispiel in der Qualitätssicherung die Maßhaltigkeit prüfen oder mittels Reverse Engineering Fertigungsdaten herstellen, sodass man es neu drucken kann. Das sind so die zwei wesentlichen Sachen.
Und da habt ihr dann bei ERS auch schnell Kunden für gefunden? Du hast sofort gesehen, welches Geschäftsfeld ihr damit bedienen könnt, neu bedienen könnt?
Ja, auf jeden Fall. Also wir verwenden es für verschiedene Geschäftsfelder, sage ich jetzt mal. Wir sind natürlich vom Betrieb her sehr, sehr stark auf die Reparatur von Elektronik ausgelegt. Sprich, Kunden schicken uns fast immer defekte Teile, die irgendwie repariert werden müssen. Und manchmal haben sie auch leichte mechanische Probleme oder mechanische Komponenten sind auch einfach nicht mehr erhältlich. Und dann wird so ein 3D-Scan sehr, sehr interessant, weil damit kann man dann die Maße von dem originalen Teil nehmen und beispielsweise dann dieses Teil nachdrucken oder ein Retrofit, so nennt sich das, wenn das Teil quasi mit moderner Technik nochmal neu aufgebaut wird, sieht dann anders aus, hat aber genau die gleiche Funktion wie das Original und das kann der Kunde dann problemlos einbauen und da haben wir verschiedene Geschäftsfelder. Das ist einmal tatsächlich bei uns die Bahnindustrie, also Bahnbetreiber fragen das explizit an, aber beispielsweise auch Privatkunden, die jetzt wie hier bei diesem Bauteil, was wir hier haben, einen defekten Nikon-Scanner haben, der einfach nur Dias einscannen soll und dieser ohne die Frontblende, die jetzt hier defekt ist, dann einfach irreparabel wäre.
Wir sind ja 5 vor Grün der Nachhaltigkeits-Podcast von in die Region Westfalen. Sven, da sag doch mal vielleicht mit wenigen Sätzen, wie weit tragt ihr beide mit euren Firmen zur Nachhaltigkeit, zum besseren Leben im Ruhrgebiet und darüber hinaus bei?
Ja, ich würde jetzt mal sagen, also wir sind ja stark in der Digitalisierung unterwegs. Wir können also sehr schnell, ihr habt das ja eben gesehen, sehr schnell Teile einscannen. Ja, das ist schnell, günstig, energieeffizient. Das Drucken an sich auch ist ein sehr kosteneffektives und materialeffizientes Verfahren. Ne? Und das sind so die Schwerpunkte, wo wir auch zusammenarbeiten und das ist unser Beitrag.
Ne? Ja, dann wünsche ich euch weiterhin gute partnerschaftliche Zusammenarbeit dieser beiden Firmen. Vielen Dank, Yannick und Sven. Also jetzt hatten wir schon Batterierecycling, wir hatten Ressourceneffizienz. Aber was eigentlich mit den Prozessen? Kann man die Prozesse vielleicht digital verbessern, optimieren? Die Firma Heitz sagt auf jeden Fall, Thomas Siebel von Heitz Zählwerk. Muss man erklären, warum Heitz Zählwerk? Warum habt ihr so einen merkwürdigen Namen?
Ja, hallo erstmal. Also die Firma Heitz und die Firma Heitz Zählwerk sind eigentlich zwei verschiedene Unternehmen in dem Bereich. Die Heitz Zählwerk ist so ein bisschen die Entwicklungsschmiede der Heitz. Ja, und die Heitz Zählwerk kümmert sich um all die Themen, die man zählen kann, wie der Name schon sagt. Also es geht immer um Prozesse sichtbar machen in Fertigung und um Zählen.
Das heißt, ihr stellt fest, dass die Menschen, die Firmen, mit denen ihr zu tun habt, zwar ihre Prozesse seit Dutzenden von Jahren kennen und auch immer dran rumschrauben, aber bestimmte Dinge gar nicht wissen und erkennen, ist das wirklich so?
Ja, genau, das ist das Hauptproblem, was diese Firmen eigentlich haben. Sie wissen nicht wirklich, wie ihre Stückzeiten sind. Das heißt, wie lange brauchen sie, um ein Teil zu fertigen, was maßgeblich nachher in die Kalkulation halt fließt. Und damit wissen sie auch nicht, arbeite ich gerade gewinnbringend oder mache ich gerade Verluste? Und wenn ich Verluste mache, an welchen Teilen mache ich Verluste? Und genau das machen wir sichtbar.
Verluste ist ein gutes Stichwort. Ich weiß, ich habe vor 2-3 Jahren, als wir die letzte große Energiekrise hatten, nach dem Ukraine-Kriegsbeginn, fasziniert gehört, dass eines der schlimmsten Probleme beziehungsweise einer der größten auch Energieverlustquellen Druckluft ist. Pressluft, die es ja in vielen Firmen gibt, aber das, ich nehme das immer so wahr, das Geld wird nur kurz gemacht, so ne, macht das ja dann und dann denke ich mir, das ist ja ganz kurz, ganz wenig. Und trotzdem haben mir viele Firmen gesagt, das ist so ein Kostenfaktor. Wir verlieren ständig Pressluft und das ist so total teuer und auch da habt ihr eine Lösung.
Ja, genau, da haben wir eine Lösung dafür und das stimmt schon so genau, wie du es gesagt hast. Druckluft ist etwas, was man nicht sieht. Wäre es Wasser, würden viele sofort reagieren und würden den Wasserhahn zudrehen. Bei Druckluft ist das so, naja, es zischt halt ein bisschen, aber mit jedem Zischen geht halt Druckluft verloren und somit auch bares Geld verloren, weil so wie du richtigerweise gesagt hast, ist es so, dass Druckluft das teuerste Gut ist in einer Firma, was man hat. Der Energieeinsatz ist extrem hoch dafür. Ja? Und genau das machen wir mit einer unserer Systeme halt sichtbar.
Genau, ja. Sehen wir jetzt gerade diese Grafik, da sehe ich gerade, da geht es immer hoch, aber es ist auch auf einem sehr niedrigen Level, so zu den Tagesrandzeiten. Was sehen wir da gerade?
Genau, also wir sehen einmal den Bereich, also den linken Bereich, den wir jetzt hier sehen, das ist der Stillstandbereich, das ist, wo nicht gefertigt wird. Und da sehe ich aber schon die Menge an Druckluft, die jetzt hier durchläuft, ohne dass irgendwas produziert wird. Und da sehen wir auch, dass es deutlich zu hoch ist. Und das machen wir sichtbar, ja, mit ganz einfachen Mitteln, die Kompressoren von sich aus schon mitbringen. Das heißt, wir fragen das einfach nur ab, wir visualisieren das. Und wenn wir ein bisschen weiter rechts rüber gehen, das ist 6 Uhr Grenze, da fängt die Firma an zu arbeiten. Das heißt, die Kurve geht natürlich
nach
oben.
Klar, jetzt ist es hoch. Naja, das ist der gewollte Druck.
Das ist der gewollte. Aber auch da, wenn wir Einsparungen machen, sprich neue Ventile einsetzen oder ähnliches, kann ich dann natürlich halt auch wirklich messbar machen, was das für eine signifikante Auswirkung halt hat. Ja, also ich verändere was am Prozess und das ist dann nicht so ein Bauchgefühl, was ich habe, um das zu visualisieren, sondern ich kann es darstellen, ich kann es abbilden. Und wenn ich es abbilden kann, kann ich in Zahlen fassen. Und wenn ich in Zahlen fassen kann, kann ich es monetär bewerten. Das ist genau das, was wir machen.
Ich stelle mir vor, diesen Aha-Moment, wenn ihr eure Präsentation macht, habt eine Firma gemonitort und stellt der Geschäftsführung jetzt das Ganze vor und zeigt so eine Grafik wie die hier. Wie sind da die Reaktionen?
Ja, die Reaktionen sind immer überrascht. Viele wissen es, haben da so ein Gefühl, so ein ungutes Bauchgefühl und sagen, naja, wir wissen eigentlich schon, dass wir da Handlungsbedarf haben. Aber jetzt, wo wir das grafisch sehen, wie der tatsächliche Ist-Zustand halt ist, sind sie auf der einen Seite erleichtert und auf der anderen Seite wissen sie endlich, welche Stellschrauben sie zu drehen haben.
Und ihr helft ihnen auch in Zuwuch dabei von Heitz Zählwerk. Thomas Siebel, herzlichen Dank und ja, viel Erfolg hier auf der Veranstaltung.
Ja, herzlichen Dank.
Ja, man hörte schon so ein bisschen an der Hintergrundmusik und der guten Stimmung. Die Veranstaltung geht jetzt, Gregor, so langsam dem Ende zu. Ist gut gelaufen für dich?
Absolut. Also das, was ich jetzt gerade auch nochmal so an den Tischen mitbekommen habe, wo die Leute jetzt essen, sich unterhalten, die haben sehr gute Gespräche geführt und sind jetzt einfach gespannt, weiter zu netzwerken, sich auszutauschen.
Was mir so aufgefallen ist, ist, dass es im Moment wohl einige Hype-Themen wieder gibt. Also die Sache mit dem 3D-Drucken, das war für mich irgendwie so bis vor kurzem noch was wirklich spleenig, so was für Nischenprodukte vielleicht. Ich war überrascht, wie viele Firmen ihr hier zusammenbekommen habt, die genau darauf setzen, die offensichtlich eine Nische entdeckt haben, dass eben, ja, wenn Sachen in kleinen Serien oder Prototypen hergestellt werden müssen, bevor die große Spritzgussmaschine für einen sechsstelligen Betrag angeschafft wird, dass die da ihre Nische haben. Und ich wusste echt nicht, dass es so viele Firmen gibt, die darauf spezialisiert sind hier im Ruhrgebiet. Also alle Achtung. Und toll finde ich natürlich auch, dass Hagen das ganze Thema Batterien, Akkumulatoren, wie wir das früher mal genannt haben, nicht aufgegeben hat. Nicht, wenn die von Pure das schaffen würden, denn die wollen ja auch im Automobil oder sie gehen in den Automobilbereich. Da war ich doch überrascht. Nicht? Also wo tut ihr diese Firmen überhaupt immer auf?
Ja, ich würde sagen, wir sind einfach sehr engagiert mit unseren Coaches, mit unseren Mitarbeitern im Projekt und dass wir einfach dort, wenn wir das finden, diese Potenziale, dass wir die gezielt auch ansprechen und dann zusammenführen. Also das ist kein Zufall, dass die hier jetzt gleichzeitig bei diesem Event jetzt hier auftauchen und dann miteinander in Kontakt kommen.
Also ich muss sagen, ich bin beruhigt. Das Ruhrgebiet lebt. Es gibt immer wieder tolle neue Ideen. Das sind Sachen, die, ja, nicht von gestern sind, sondern vielleicht für morgen. Und wenn man dann noch so eine tolle Location hier habt, die ihr gefunden habt, mit den Elbershallen in Hagen, dann eine super Verbindung gehabt. Also ich glaube, das ist eine besonders tolle und gut gelungene Folge von unserem Podcast. Ich hoffe, du bist auch zufrieden.
Absolut. Vielen Dank. Und ich hoffe, du hattest richtig ordentlich Spaß im Gespräch mit den Leuten.
Ich hatte Spaß und ich habe wieder sehr, sehr viel dazugelernt. Und das ist toll, das zu können, jederzeit.
Das war 5 vor Grün. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du Interesse an dem Thema hast und ein Teil davon werden möchtest, dann melde dich gerne bei uns über LinkedIn oder auf regionwestfalen.de. Dieser Podcast wird präsentiert von Indie Region Westfalen. Das ist ein Kooperationsprojekt der Wirtschaftsförderungen aus den Regionen Hagen, Hamm, Bochum, Dortmund und dem Kreis Unna und wird realisiert durch Förderung des Europäischen Fonds EFRE NRW und dem Land NRW.